Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Generate-Podcastes. Bei mir sind wie immer Frank Leipold und ein wunderbarer Gast.
Genau, und hier Frank Leipold, hallo, ich heiße Sie auch herzlich willkommen. Wir dürfen heute begrüßen Professor Dominik Endres. Professor Endres ist geschäftsführender Oberarzt in der psychiatrischen Klinik der Universitätsklinik Freiburg und ist auch einer der Leute, die sich wirklich langjährig schon für autoimmune Enzephalitiden, natürlich mit dem Fokus des Psychiaters, sich dafür interessiert, diese beforscht und auch gut in diesem Bereich publiziert, auch ein Meinungsbildner ist in dem Bereich, mit dem wir auch in Generate schon eng zusammenarbeiten, und wir werden sicherlich auch drüber sprechen, der auch die Galionsfigur des psychiatrischen Subnetzes, also des Generate-Psych-Netzwerkes ist. Dominik, wir freuen uns, dass du die Zeit gefunden hast, hier heute bei uns zu sein. Toll, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Ich freue mich auch total, dabei sein zu dürfen und bin sehr gespannt.
Ja, gehen wir doch gleich in medias res sozusagen. Die Frage, die uns auch zu diesem Podcast bewogen hat oder zu dieser Folge des Podcasts bewogen hat, autoimmune psychiatrische Symptome sind ja ein relativ neues und spannendes Forschungsfeld. Was hat dich denn persönlich dazu bewogen, dich auf diesen Bereich zu spezialisieren?
Ja, ganz von der Geschichte. Also ich war damals am Doktorand gewesen und habe da eine Patientin mit einer NMDA-Rezeptor-Enzephalitis kennenlernen dürfen. Das war 2010, also als das Thema noch ganz neu war für die Psychiatrie. 2007 war ja erst die Erstbeschreibung von Joseph Dalmau. Und das war eine therapieresistente Katatone-Patientin. Die hatte initial auch einen epileptischen Anfall interessanterweise. Und die Diagnostik war nicht wegweisend gewesen. MRT unauffällig, Liquor initial war auch auffällig, aber die war schon 2 Jahre krank, die Patientin, dann auch Blahande. EEG verändert, PET dann auffällig, und es war klar, da müsste irgendwie eine organische Ursache sein, aber es konnte überhaupt nicht eingeordnet werden, und hatte mich damals mein Betreuer der Doktorarbeit, der Professor Perloff, gefragt, ob wir da eine MR-Spektroskopie machen können. Das war nämlich mein Doktorarbeitsthema, und das haben wir dann eben auch gemacht und haben da gesehen, dass im präfrontalen Kortex das Glutamat ganz stark runterreguliert war, und dann war irgendwie klar, da könnte doch ein Problem im glutamatären System vorliegen. Und dann sind die im Autoantikörper untersucht worden, damals noch in Oxford. Und es konnte eine NMDA-Rezeptorenzephalitis diagnostiziert werden. Und ich konnte dann so ein bisschen mitverfolgen, wie die Patientin dann von der Behandlung profitiert hat, wie sie sich auch gebessert hat. Und das war wahnsinnig eindrücklich für mich damals. Und lustigerweise kommt die Patientin jetzt 15 Jahre später immer einmal im Jahr noch vorbei. Und es ist halt auch sehr interessant, jetzt so den Langzeitverlauf zu sehen, also auch da mit den Patienten zu lernen, auch zu sehen, dass sie noch Restsymptome hat, aber doch eine insgesamt deutliche Besserung hatte. Und ja, das hat uns dazu bewogen, dann eben auch in der Psychiatrie genau nachzugucken nach Autoimmunenzephalitiden. Wir haben einige Fälle detektiert und haben dann eben auch gemeinsam mit Herrn Professor Tibaut von Elzi in Freiburg begonnen, den Psychosepatienten routinemäßig eine Lumbalpunktion anzubieten. Das ist aufgearbeitet und versuchen jetzt eben auch bessere Diagnostik und so weiter hinbekommen. Und vielleicht, um mal so ein bisschen generell nochmal Werbung für das Thema, auch für die Psychiatrie zu machen. Wir haben in der Psychiatrie immer so einige Schlagworte, die als innovativ gelten, sage ich mal. Also transdiagnostische Forschung beispielsweise ist etwas, was wir hier eigentlich komplett wiederfinden. Wir haben am Anfang angefangen, dann autoimmune Psychosen anzuschauen. Jetzt haben wir auch andere autoimmune psychiatrische Syndrome gesehen. Es ist ein multidisziplinäres Thema. Also auch das, wie wir auch heute uns ja auch austauschen, multidisziplinär. Ist was, glaube ich, sehr viel Spaß macht und einfach auch den Horizont erweitert. Es ist translational. Ja, also wir müssen ja wirklich überlegen, wenn wir ein entzündliches Liquor-Syndrom haben, neue Hirnantikörper, ob wir neu behandeln. Und es ist personalisiert. Das, was immer beworben wird, auch in der Psychiatrie, dass man personalisiert behandeln möchte, ist hier also eine kleine Subgruppe der Patienten in der Psychiatrie möglicherweise möglich. Und ich glaube, all das macht die Faszination des Themas für mich aus.
Vielen Dank. Was ich spannend finde, wir haben ja mit einigen Leuten auch schon gesprochen, ist, dass es diesen Indexfall für fast alle Menschen gibt, in diesem Bereich aktiv forschen. Es gibt immer den oder die Patientin, die man oft auch in der Anfangsphase der Erkrankung gesehen hat, die der einen fasziniert hat, wo man davor stand mit fast schon diesem sprichwörtlichen herunterfallenden Kinnladen-Effekt, und das hat einen dann inspiriert, in diesem Bereich tätig zu werden. Spannend, dass es dir auch so geht, und du wirst vielleicht nicht überrascht sein, wie vielen anderen Kolleginnen es in der Tat jetzt auch so gegangen ist, dass sie diesen Indexfall haben. Darf ich trotzdem noch mal ein bisschen weiter noch zurückgehen? Wir fragen unsere Gäste ja ganz oft auch, was sie inspiriert hat auf diesem Weg. Nicht nur so dieser Spezialbereich autoimmune Enzephalitis, sondern bei dir vielleicht auch die Psychiatrie an sich. Kannst du uns noch einen kleinen Einblick geben? Wie kommst du zu dem Psychiaterwesen am Ende? Was hat dich dahin getrieben?
Vielleicht mal ganz kurz zu dem Indexfall. Das ist übrigens ein Begriff, den habe ich bei den Generalist-Treffen kennengelernt, den Begriff des Indexfalles.
Ja.
Häufiger gehört habe, auch von anderen Kollegen, zum Beispiel Carsten Finke, das auch erzählt. Psychiatrie generell. Also früher habe ich viel Sport gemacht und dachte mal, ich will über Sportmediziner Orthopäde werden. Und dann bin ich aber doch irgendwie bei der Doktorarbeit in der Psychiatrie gelandet. Und dann habe ich da auch Formulatur gemacht, Praktikum gemacht und eben die psychiatrischen Patientenfälle gesehen und eben gesehen, wie außergewöhnlich eben sozusagen auch psychiatrische Auffälligkeiten, Psychosen, Manien ausgeprägt sein können und wie abwechslungsreich auch das Feld ist. Und ja, es war einfach eine Faszination für die Störungsbilder und aber auch für die Behandlung der Patienten, die mich dann dazu gebracht hat, in der Psychiatrie zu landen. Also am Anfang hatte ich dann eben angefangen, auf der Station 1 zu arbeiten. Und bei uns ist das die geschlossene Station, dort eben auch formuliert. Und ja, das ist einfach wahnsinnig beeindruckend, wie schwer ausgeprägte psychiatrische Erkrankungen auch sein können, aber auch wie man sie dann behandeln kann.
Ich auch. Ich habe ja das Glück gehabt, als Neurologe auch ein Jahr in der Psychiatrie tätig sein zu dürfen. Die Psychosestation hat mich fasziniert, was es gibt als Symptomatik. Und die Symptomatologie finde ich unglaublich faszinierend. Ich glaube, es ist ein Feld für Menschen, die an Menschen interessiert sind, ne? Und an Phänomenen. Isa, entschuldige.
Vielleicht können wir bei dem Komplex gerade bleiben. Also die psychiatrischen Symptome, könntest du uns da einen Überblick geben? Was sind das denn für Symptombilder, die da einem begegnen können?
Bei den Autoimmunerkrankungen.
Bei den Autoimmunen, ja.
Okay. Ja, also ich selber stelle mir das immer so vor, dass wir so als Oberbegriff die Autoimmunenzephalitis haben und in der Neurologie gibt es dann ja, gewisse Subformen der Autoimmunepilepsie oder auch der Autoimmunendemenz, die etabliert sind. Und am Ende des Tages stelle ich mir das so vor, dass es eben auch darüber hinaus neben der Demenz auch andere psychiatrische Subformen geben kann. Und da reden wir eben am häufigsten über die autoimmunen Psychosen. Psychosen, wir hatten es gerade davon, zu sagen, sind sehr eindrückliche Erkrankungen mit Wahnvorstellungen, Halluzinationen, kognitiven Defiziten, also Erkrankungen, wo auch die Psychiater immer denken, das sind sehr stark neurobiologisch getriebene Erkrankungen. Und dazu passt ja auch ganz gut, dass dann bei der NMDA-Rezeptor-Enzephalitis psychotische Symptome, die so die häufigsten psychiatrischen Begleitsymptome sein dürften. Das heißt, wir reden zum einen über autoimmune Psychosen, aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass nach unserer Erfahrung die autoimmunen psychiatrischen Syndrome, das wäre ja so ein Begriff, den man als Überbegriff für das Thema wählen könnte, sich oft eben nicht an die klassischen diagnostischen Kriterien ICD-10, ICD-11 oder auch in DSM-5, nach denen wir handeln, orientieren. Das heißt, häufig haben wir auch atypische psychiatrische Syndrome, Mischbilder, die eben nicht in die ganz klassischen Kategorien reinpassen. Das macht ja auch Sinn, dass ein Autoantikörper, der einen bestimmten Rezeptor beeinflusst, sich jetzt nicht unbedingt an die etablierten diagnostischen Kriterien hält. Und dann ist es so, dass wir in der Zwischenzeit eben auch bei anderen psychiatrischen Syndromen nach Autoimmunität geschaut haben. Und generell ist so, dass bei Erkrankungen wie Angststörungen, Depressionen, Zwangsstörungen schon psychoreaktive Prozesse eine große Rolle spielen dürften. Ja, also eine Depression kann man natürlich auch bekommen infolge psychoreaktiver, schwerer Lebensereignisse. Trennung oder traumatischen Ereignissen. Das kann, glaube ich, jeder gut nachvollziehen. Und dennoch denken wir, dass möglicherweise eben auch in dieser Gruppe sich eine kleine Subgruppe befinden könnte, bei denen beispielsweise andere Autoantikörper gegen andere Targets vorliegen könnten und dann ebenfalls zu einer sekundären Autoimmunen, beispielsweise Zwangsstörung, führen können. Also jetzt vielleicht ein Beispiel, wo wir auch eine Kasuistik drüber veröffentlicht haben, war so ein Patient mit einer Late-Onset-Zwangsstörung. Also Zwangsstörungen sind eigentlich Erkrankungen, die meistens in der ersten oder zweiten Dekade schon erste Symptome zeigen. Dieser Patient kam dann mit Ende 50 zu uns in die Behandlung, hatte dann periventrikulär eine MRT-Läsion hatte auch diverse Antikörper im Blut. Also wir haben irgendwie gemerkt, er hat eine autoimmune Prädisposition. Es waren systemische Antikörper. Und bei den Patienten haben wir dann im Blutverlauf hochtitrige Neuropil-Antikörper gegen die Basalganglien gefunden. Also einem Antikörper, die auch eine Struktur targetieren, wie bei der Zwangsstörung eine ganz wichtige Rolle spielt. Und da gehen wir eben von der Dysfunktion der Cortex-Basalganglien-Schleifen aus. Und dieser Patient konnte dann auch immuntherapeutisch behandelt werden, war dann in der Lage, Psychotherapie auch zu machen, sein Verhalten zu verlernen. Und so erweitert sich für uns auch das klinische Spektrum in der Zwischenzeit. Und da ist aber natürlich dann wiederum so, dass man auch kritisch sehen kann, dass man jetzt in dem Fall gar nicht ganz genau weiß, was die Antikörper machen, woran sie binden, gegen welche Targets. Und man natürlich noch nicht im Thema, der gezeigt hat, dass dann die Antikörper auch eine Zwangssymptomatik auslösen. Das heißt, es sind jetzt so Schritte, die noch ausstehen in solchen Fällen, um auch zu beweisen, dass tatsächlich ein klarer Zusammenhang besteht. Aber deswegen sind wir eben so froh über die Zusammenarbeit hier mit der Neurologie, mit der Immunologie. Und das würden wir eben gerne auch in dem Generate-Psych-Netzwerk dann weiter untersuchen.
Danke für diese wirklich differenzierte Darstellung nochmal. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, da open-minded auch zu sein. Da sind wir beide uns, glaube ich, einig. Es gibt aber natürlich auch etwas unterschiedliche Meinungen zu dem Thema. Ich denke, wenn man nochmal 10 Schritte zurückgeht und sagt, wo wir herkommen mit den autoimmunen Enzephalitiden, war es ja so, dass nach dieser Entdeckung der NMDA-Enzephalitis festgestellt wurde, dass es ja kaum ein, widerspricht mir, aber kaum ein psychiatrisches Symptom gibt, was nicht von dieser Erkrankung zumindest vorübergehend emuliert werden kann. Zwangsstörungen, Depressionen, depressive Phänomene, Psychosen, sowohl visuell als auch akustisch. Und natürlich, ich weiß es noch, ich sprach irgendwann 2009 mal mit einem psychiatrischen Kollegen am UKE und der fragte, ob wir jetzt die Lehrbücher der Schizophrenie neu schreiben müssen. Ja? Und ich glaube, diese Aussage symbolisiert natürlich auch gleich wieder das Spannungsfeld, in dem man da tätig ist. Ich meine, ich glaube, wir sind uns eigentlich, das muss man wahrscheinlich nicht. Aber natürlich gibt es diese behandelbare Subgruppe von Patienten, die eigentlich autoimmune Enzephalitiden haben, mit Symptomatiken, die eben mal so tun können, als ob sie häufigere psychiatrische Erkrankungen sind. Und der ganze Rest sind, finde ich, dann natürlich Nuancen, wie man das jetzt genau nennen will. Aber ich finde, das Allerwichtigste ist, was sind denn deiner Meinung nach, mit deiner Erfahrung, die du hast, Red Flags? Wann muss man denn daran denken, dass es vielleicht eben keine häufigere, primär psychiatrische Erkrankung ist und dass da was anderes dahinter stehen könnte? Weil ich denke mal, viele deiner Kollegen, meiner Kollegen greifen jetzt nicht sofort zur Antikörperdiagnostik, sondern lassen sich natürlich klinisch und vielleicht bildmorphologisch leiten. Aber was würdest du sagen? Top 5 deiner Red Flags, die du hättest bei Patienten aus deinem Krankengut?
Ja, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns dem Thema eben auch so klinisch nähern und auch überlegen, bei welchen Patienten müssen wir da unbedingt dran denken. Und was eben sozusagen immer verdächtig ist, ist wirklich so ein sehr akutes Auftreten von psychiatrischen Symptomen. Und wenn das sehr schlagartig geht, innerhalb von weniger Tagen hat jemand eine schwere akut-polymorph-psychotische Störung beispielsweise, ist etwas, was wir bei der klassischen Schizophrenie nicht sehen. Wir meistens Prodromalphasen, das Ganze entwickelt sich über Wochen, über Monate hinweg. Und dann ist es so, dass diese Patienten dann häufig behandelt werden, leitlinienkonform und trotzdem nicht richtig ansprechen. Also man hat irgendwie kein Ansprechen auf eine klassische Behandlung. Und dann gibt es natürlich solche Vorphänomene. Also wenn jetzt jemand einen Infekt im Vorhinein hatte oder eben auch infektiöses Prodrom hatte, sind das eben auch sozusagen so Auslösefaktoren oder davor ausgegangene Symptome, die verdächtig sind. Was in der Psychiatrie natürlich auch sehr auffällig wäre, wenn jetzt jemand eine sehr ausgeprägte Gedächtnisstörung hat, also ausgeprägte kognitive Defizite, so als Hinweis für eine limbische Enzephalitis. Und dann aber auch Bewegungsstörungen lernt man immer sozusagen, wenn man das nachliest. Und bei uns in der Psychiatrie ist das vor allem die Katatonie, also katatonische Schizophrenie, also Störungsbilder, wo Patienten dann tatsächlich wirklich mit einem ausgeprägten Mutismus am Auftreten einfach nicht mehr sprechen mit uns. Oder auch eine Katalepsie zeigen, also die wirklich sozusagen dann formbar sind. Also ich erinnere mich noch an diese allererste Patientin, die ich gesehen habe, wenn man dann sozusagen den Arm angehoben hatte bei der Untersuchung, das Zimmer verlassen hat, dann ist der Arm verharrt in der Position. Das sind Symptome, die sehen wir nicht häufig in der Psychiatrie, aber wir sehen sie eben manchmal. Und gerade bei diesen Patienten ist es natürlich dann wichtig, genau hinzugucken. Sicherlich auch ein Thema, was eigentlich ja ein neurologisches Symptom ist, eine Bewusstseinsminderung. Und manchmal sagt man in der Psychiatrie auch, es könnte auch an den Medikamenten liegen zum Beispiel. Ne? Aber da müssen wir eben dann irgendwie gucken, dass wir das eben gut differenzieren können. Und dann gibt's so die klassischen Red Flags, sage ich mal. Natürlich, wenn neurologische Begleitsymptome auftreten, wenn epileptische Anfälle auftreten, autonome Funktionsstörungen auftreten, dann sollten wir hellhörig werden. Und auch für Psychiater vielleicht wieder besonders wichtig, auch so eine Unverträglichkeit gegenüber Antipsychotika. Also wir haben das maligne neuroleptische Syndrom als Erkrankungsbild in der Psychiatrie. Und da wissen wir in der Zwischenzeit, dass darunter sich eben auch autoimmune Enzephalitiden verbergen können. Wir haben die Hyponatremie bei der L-Gibbon-Enzephalitis, wo wir Psychiater genau nachgucken sollten. Dann häufig, das liegt an der Psychopharmakotherapie, aber eben nicht immer, wie wir in der Zwischenzeit wissen. Und wie ich es schon versucht habe, im Endeffekt darzustellen, ein Stück weit auch die atypische klinische Konstellation bei manchen Patienten, also das unpassende Erkrankungsalter bei Patienten, ich habe den Zwangspatienten genannt, über eine späte Psychose im höheren Alter, sind dann eben auch verdächtig für uns. War mehr befinden, sorry.
Das ist fantastisch. Mehr als fünf. Ich habe bei sechs aufgehört zu zählen, aber das sind ja, glaube ich, praktische Tipps. Aber was mache ich denn jetzt? Wenn ich jemanden habe, der ist so in der Praxis oder in der Institutsambulanz tätig und habe jetzt eben dieses Phänomen. Natürlich wissen das die erfahrenen Kollegen auch, wie kläre ich symptomatische Ursachen ab. Aber wenn ich jetzt spezifisch an was Autoimmunes denke, was würdest du empfehlen? Und das ist sicherlich auch diskutabel, aber was wäre euer Ansatz? Wie mache ich weiter? Sind die alle lobal punktiert? Entschuldigung, mal ganz provokant reingerufen, oder?
Im Endeffekt sollten wir für die verdächtigen Fälle uns da sehr an der Neurologie orientieren und eben auch die entsprechende Diagnostik durchführen. Das heißt, eine entsprechende Labordiagnostik machen und gut nach Differentialdiagnosen natürlich auch zu schauen. Schauen, ist das zum Beispiel auch eine drogeninduzierte Psychose oder ähnliches, also eine Labordiagnostik zu machen. Ein EEG zu machen, das ist ein durchaus sensitives Tool, aber wenig spezifisch, um zu gucken, ob es irgendwelche Enzephalopathiezeichen gibt, ein MRT durchzuführen und eben zu gucken, ob es dort Auffälligkeiten gibt. Die mesotemporalen Hyperintensitäten sind natürlich da wichtige Auffälligkeiten oder auch entzündliche Läsionen. Ist aber auch so, dass eben das MRT häufig unauffällig ist. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Botschaft sozusagen an die Community, auch in der Psychiatrie, dass es am MRT bei diesen Erkrankungen, die ja sehr schwer ausgeprägt sind, auch unauffällig auch sein kann in der Routine. Und dann an die Liquor-Diagnostik auch durchzuführen und zu schauen, ob es dort entzündliche Liquor-Signale gibt, die natürlich sehr verdächtig sind für psychiatrische Patientenfälle, zu schauen, ob es Autoantikörper gibt. Und wenn man dann wirklich so einen ganz harten Verdacht hat, dann hatten wir auch Fälle, wo selbst diese Diagnostik nicht wegweisend war, wo wir sogar noch ein FTG-PET ergänzt haben. Das sind sicherlich dann die unklaren Fälle. Aber nur so können wir im Endeffekt eine sichere Diagnosestellung betreiben für diese Patientenfälle. Denn es geht ja am Ende des Tages auch darum, dann zu entscheiden, ob Immuntherapien indiziert sind. Und da wollen wir uns eben nicht auf reine Serumbefunde beispielsweise verlassen. Eben da auch weiter nachgucken. In Freiburg ist es so, dass wir das bei den Psychosen ja eben auch in der Zwischenzeit routinemäßig anbieten, so ein Programm. Und da muss man aber auch einschränkend dann sagen, dass wir wenig klassische autoimmune Enzephalitiden wie die NMDA-Rezeptor-Enzephalitis finden in so einem klassischen Psychose-Kollektiv. Das ist, glaube ich, für die Einordnung wieder ganz wichtig. Also wir haben zum Beispiel Antikörper gegen gut charakterisierte Zelloberflächenantigene bei 0,3% der Patienten in Liquor gefunden, hat doch eine recht kleine Subgruppe. Was wir aber zum Beispiel finden, sind schon bei 8% der Psychose-Patienten entzündliche Liquorsignale, also wirklich mit echt erhöhten Zellen, mit OKBs, erhöhten EEG-Index. Und da ist natürlich dann so für uns jetzt spannend zu schauen, ob es da vielleicht psychiatrische Hirnantikörper gibt, die eine Subgruppe dieser Patientenfälle vielleicht auch erklären. Aber das ist eben im Gegenstand der aktuellen Forschung, die wir gemeinsam dann eben auch vorantreiben wollen.
Absolut, da wird dann natürlich auch dieser Begriff autoimmune oder inflammatorische Viren, die Psychose irgendwie doch interessanter, ne? Also da ist es extrem wichtig, nochmal zu betonen, diese unter 1% ist, glaube ich, das, wo sich die Mehrheit der Leute im Moment einigen könnten, ja, dass in den primär psychotischen Patienten gut unter 1% klassische autoimmune Enzephalitiden mit gut bekannten Antikörpern existieren, ne? Das passt ja zu deinen 0,3%. Aber das ist natürlich in der Tat bei gar nicht so wenig Patienten auch andere Zeichen von Inflammation gibt. Und es müssen vielleicht nicht immer antikörpervermittelte Prozesse sein, aber auch andere. Und da braucht es doch extrem viel Charakterisierung, Forschungsarbeit, etiologische Arbeit, mechanistische Arbeit und am Ende natürlich therapeutische Arbeit. Es sind aber natürlich auch die schwierigen Fälle, weil man auch heutzutage gar nicht so ganz genau weiß, wie man die behandeln soll, nehme ich an, oder? Bisher war bei euch wahrscheinlich auch eine intensive Diskussion. Ich finde es Fantastisch. Ihr diskutiert ja, so wie ich das verstanden habe, solche Fälle auch fast schon in so einem Board, oder? Ihr habt so eine Art psychiatrisches Inflammationsboard oder ist das zu hochgegriffen?
Genau, das ist auch das, was ich sozusagen immer in Vorträgen oder so sage, wenn man in der Psychiatrie ist, dass es, glaube ich, extrem wichtig ist, die Fälle multidisziplinär zu besprechen. Gerade die Grenzfälle, aber auch die klaren Fälle besprechen wir gemeinsam mit einem Neurologen, mit einem Rheumatologen und Immunologen, um da eben auch zu sinnvollen Therapieentscheidungen zu kommen und eben zu vermeiden, dass man zu wenig der Patientenfälle zu behandelt, aber dass man sozusagen auch nicht zu viel Patienten behandelt und dann eben auch Schaden anrichtet. Also ich glaube, das ist was wir in Freiburg machen, was aber, glaube ich, auch für alle anderen Kliniken in der Psychiatrie, die sich mit dem Themenfeld beschäftigen, total wichtig und sinnvoll ist, um da eben auch dann eine optimale Diagnostik und dann auch Therapie anbieten zu können. Also ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
Diagnostik ist ein gutes Thema, ne? Da hast du den nächsten Punkt angesprochen, oder Isa?
Ja, also mich würde interessieren, wenn man sich jetzt das Generate-Psych-Projekt anguckt, also Stichwort interdisziplinäre Zusammenarbeit war ja gerade Thema mit dem Board. Wie sind die Einschlusskriterien gestaltet? Wenn ich das richtig verstehe, sind die relativ offen. Warum ist das wichtig?
Ja, also ich denke, wir wissen ja bereits, dass es autoimmune Enzephalitiden gibt, insbesondere auch dank der tollen Arbeit von Frank Leifold und den Kollegen des Generate-Netzwerkes. Und das ist was wir jetzt als Psychiater, sage ich mal, nicht neu zu zeigen brauchen, dass es eine NMDA-Rezeptor-Enzephalitis gibt oder Ähnliches. Das können die Kollegen aus der Neurologie viel besser. Und wir fragen uns halt, welche Rolle spielen psychiatrische Verlaufsformen in dem Kontext? Und gibt es eine Erweiterung des klinischen Spektrums in der Psychiatrie über die Psychose auch hinaus, wenn wir in psychiatrischen Kliniken schauen? Und deswegen haben wir uns eben dazu entschieden, hier sehr breit psychiatrische Patienten mit Zeichen der Autoimmunität zu sammeln, eben auch um Fragen zu beantworten zu können, gibt es neue ZNS-Antikörper bei psychiatrischen Patienten? Und wir haben sozusagen da erste Hinweise dafür. Ich habe es gesagt und würden eben im General Psychverbund diese Fälle dann eben auch gerne weiter untersuchen, weil das eben die Grenzfälle sind, also wo wir beispielsweise Antikörper im Blut finden, wo wir Antikörper, auch uncharakterisierte Antikörper im Liquor finden, wo wir entzündliche Liquorsignale haben, wo die Wahrscheinlichkeit viel größer ist, dass sich eben eine Autoimmunität zugrunde liegend befindet. Und wir wissen aber natürlich auch, dass wir hier möglicherweise Patientenfälle sammeln, wo wir am Ende des Tages sagen müssen, dass eben keine klassische autoimmune Ursache vorliegt. Aber wir wollen eben gerade diese sehr verdächtigen Fälle im General Psychiatry Netzwerk sammeln.
Ansprechen muss man es auch. Es gibt ja eine bunte Publikationshistorie, sage ich jetzt mal, aus dem Bereich. Und maßgeblich letztlich auch dadurch, dass etwas unterschiedliche Ansätze bei der Wertigkeit der Serumdiagnostik gesetzt wurden, möchte ich mal so sagen. Also es ist natürlich so, dass es ein paar Fallserien gibt, auch so im englischsprachigen Raum, wo man Serum-Antikörper als letztlich Einschlusskriterien teilweise genommen hat, ohne dass Liquoruntersuchungen durchgeführt wurden, weil das auch nicht in allen Ländern üblich ist, sodass man ja auch eine relativ bunte Gruppe von Patienten hat, die publiziert sind. Und diese lange Vorrede geht eigentlich in die Richtung, welche Art von Diagnostik, Liquor und Serum, macht ihr und wie gehen wir mit Serum-Only-Befunden um, sage ich jetzt mal. Ich sage nicht grundsätzlich, dass die nichts bedeuten, aber natürlich wissen wir, dass die auch unspezifischer sind, rein formal als Testkriterium. Das heißt, gibt es eben auch mal im Gesunden oder ohne klare Krankheitsassoziation. Ne? Und vielleicht da nochmal eine Frage oder deine Einschätzung der Situation. Was mache ich, wenn ich jetzt auch wieder konkret werde? Ich habe einen Patienten mit der Psychose und finde irgendwie Caspar-2-Antikörper 1:40 oder nur im Blut und nicht im Liquor.
Ja, ich denke, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt für die Psychiatrie und sicherlich auch ein Problem so in der Historie, das du ansprichst, dass häufig eben sozusagen nur nach Antikörpern im Blut geschaut wurde. Und es ist das, was wir sozusagen eben gerne voranbringen wollen, ist die multimodale Abklärung dieser Patienten auch. Also jetzt wissen wir, dass auch gesunde Patienten NMDA, Caspar-2-Antikörper im Blut haben können, gerade mit niedrigen Titern eben auch. Und wenn wir aber dann einen Patienten haben, der eine psychiatrische Symptomatik bietet, die möglicherweise auch die Red Flags erfüllt, dann würde uns natürlich wahnsinnig interessieren, gibt es dort Antikörper auch im Liquor, gibt es NMDA-Antikörper beispielsweise dort oder auch andere Antikörper? Und haben wir sozusagen auch einen Effekt in den der Antikörper in den anderen diagnostischen Untersuchungsmethoden? Haben wir, finden wir entzündliche Liko-Syndrome, finden wir ein auffälliges MRT-EEG, daraus unspezifischer Marker. Ich habe gesagt, bis hin zum FDG-PET. Das heißt, wenn ich einen Patienten hätte, der ein psychiatrisches Syndrom hat und einen Serum-Antikörper, dann ist das, glaube ich, ein starker Anhalt zu sagen, da braucht es diese breite Abklärung. Und dann kann man anhand der multimodalen Befunde dann eben auch sozusagen einschätzen, ob es eine autoimmune Enzephalitis ist, ob es eine autoimmune Psychose ist, ob es ein Grenzbefund ist oder ob die Antikörper möglicherweise auch einfach Zufallsbefunde es in diesem Serum gibt. Und das ist ja auch das, was Professor Irani an der Arbeit 2023 in JAMA Neurology gezeigt hat, dass gerade die Überinterpretation von seropositiven Befunden aus dem Blut zu häufigen Fehldiagnosen geführt haben, einer Autoimmunenzephalitis. Und da kann man natürlich dann auch Schaden anrichten, wenn man da zu viel Gewicht drauf gibt, weil wir ja doch dann über Immuntherapien sprechen, die auch Nebenwirkungen haben. Deswegen sollte man das, glaube ich, gut sicher, diese Diagnosen.
Ja, ich couldn't agree more, sagt man. Ne? Also ich glaube, diese, genau das open-minded in alle Richtungen, aber auf einer guten Datenbasis. Also man muss Patienten multimodal abgeklärt haben, wie ihr das propagiert und tut. Und dann kann man auch eine informierte Entscheidung treffen, in einem Board optimalerweise, die manchmal eben auch ja durchaus ohne Antikörper sein kann. Das sind wir uns ja auch einig, dass es seronegative Phänomene gibt und wir längst nicht alles wissen. Aber ich glaube, es braucht eben diese multimodale Abklärung und keine hemdsärmlichen Entscheidungen auf insuffizienten Daten mit dieser weitreichenden Konsequenz. Also bin ich ganz, ganz bei dir. Erzähl noch mal ganz kurz, therapeutisch ist Herangehensweise natürlich zwei Arme wahrscheinlich, symptomatisch und immuntherapeutisch. Ne? Aber wie mache ich denn jetzt eine symptomatische Therapie? Hast du da Tipps, vielleicht auch gerade für unsere neurologischen Zuhörer? Was mache ich denn mit dem Patienten, von dem ich glaube oder vielleicht sogar weiß, er hat eine autoimmune Psychose, also eine autoimmune Enzephalitis mit starken, im Vordergrund stehenden psychiatrischen Phänomenen? Welche Substanzklassen, was wären Tipps, die du uns geben könntest?
Ja, also vielleicht mal so ein genereller Kommentar zu Immuntherapien, auch in der Psychiatrie, die jetzt auch gar nicht evidenzbasiert sind, aber auf eigenen Erfahrungen sozusagen basieren. Ich glaube, wir sollten bei den psychiatrischen Patienten eben auch die etablierten Therapien in der Psychiatrie, also die symptomatischen Therapien mit Psychopharmakotherapie, aber auch Psychotherapie, aber auch die Fachtherapien natürlich nicht vergessen. Also auch bei autoimmunen psychiatrischen Syndromen sollten wir die durchführen, den Patienten anbieten. Das heißt zum Beispiel ganz praktisch, also Psychopharmakotherapie, ja, also das ist initial häufig unverzichtbar, damit man überhaupt eine Diagnostik bei manchen Patienten durchführen kann, wenn die sehr agitiert sind. Das heißt, da kann es einfach sinnvoll sein, zum Beispiel eine neuroleptische Therapie durchzuführen, dann möglicherweise nicht mit Haldol, sondern eben eher mit atypischen Antipsychotika. Quetiapin hat man es mal gesagt, wir verwenden dann häufig Olanzapin, damit man überhaupt die Diagnostik erstmal machen kann, eine OP durchführen kann, dass der Patient ruhig im MRT liegen kann. Und auch im Langzeitverlauf sind dann häufig Psychopharmaka bei residuellen Symptomen ja auch wirkungsvoll. Dann ist es so, dass darüber hinaus wir in der Psychiatrie, aber auch mit der Psychotherapie viel arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig bei den psychiatrischen Syndromen, die natürlich Patienten häufig viel mehr verunsichern, als das vielleicht manche neurologische Störungsbilder sind. Das heißt, wenn ein Patient eine plötzlich beginnende Psychose hat, dann ist es häufig ein sehr einschneidendes Erlebnis, was auch dazu führen kann, dass dann Menschen sich sehr stigmatisiert fühlen von dem Umfeld, verunsichert fühlen, auch auffälliges Verhalten zeigen. Das heißt, wir würden in solchen Fällen dann auch eine psychotherapeutische Begleitung anbieten bei uns auf der Station, dass man auch in krankheitsmodeller Arbeit, in Krisenplan erarbeitet, einen Umgang mit residuellen Symptomen erlernt, Reizüberflutung, Fatigue-Symptom und so weiter, um eben sozusagen diese ganzen Säulen zusammenzubringen. Ja, oder auch bei den Zwangsstörungspatienten, den ich genannt habe, da war es so, dass der durch die Immuntherapie mehr Distanz hatte zu seinen Zwängen und dann aber sozusagen auch psychotherapeutisch seine Zwänge, sage ich mal, verlernen konnte. So beispielsweise ein Patient mit Waschzwängen, der ein Bedürfnis hat, die Hände ganz oft zu waschen, der muss das wieder verlernen. Der muss diese Angst wieder abbauen, die mit dem Verzicht darauf verbunden ist, sodass wir eben die Immuntherapie dann als einen Teil von der Gesamtstrategie einordnen würden, die eben auch die Psychopharmakotherapie beinhaltet, die Psychotherapie beinhaltet und aber auch die Zusatztherapien wie Ergotherapie, Sporttherapien, kognitives Training bei uns, eine ganz wichtige Therapie auch bei den Patienten, um sich dann auch wieder zu trainieren im weiteren Verlauf.
Ich glaube, das ist was wir echt lernen können, nämlich diese Art von multimodale Therapie noch mehr zu durchdenken. Ich rede mal auch wieder für uns Neurologen, auch wenn es nur Allgemeinplatz ist. Ich glaube, wir denken manchmal in den Kategorien immuntherapeutisch behandelbar, zack, fertig. Ja? Und diese ganze Komponente gesprächsbegleitende oder krankheitsbegleitende Gesprächstherapie, auch Coping. Ich glaube, da können wir ganz viel von solchen Interaktionen lernen, um auch mal das Ganze umzudrehen, ne? Und die Defizite in der Neurologie auch ein bisschen zu benennen. Ja, vielen Dank. Isa, ich glaube, über Psych haben wir noch nicht genügend gesprochen, oder?
Wir haben noch nicht genügend über Psych gesprochen, finde ich auch.
Finde ich auch.
Also grundsätzlich, vielleicht kannst du uns die Hauptziele und die Aufgaben des Registers, also des General Psych Registers, einmal zusammenfassen und vielleicht auch sagen, an wen sich das richtet und was hat denn eine psychiatrische Klinik oder junge Ärzte davon vom General Psych Netzwerk?
Also die Hauptaufgaben, ist glaube ich so ein Stück weit rausgekommen, ist eben psychiatrische Manifestationsformen einer Autoimmunenzephalitis auch zu sammeln. Hier auch sozusagen wollen wir einen Schwerpunkt auch legen, gerade auf die psychiatrische Symptomatik dieser Fälle. Das heißt, wir haben ja auch lange diskutiert, sollen wir die gleiche Datenbank nehmen oder sollen wir das anpassen? Das haben wir jetzt angepasst. Das heißt, wir schauen uns eben auch sehr genau zu Phänomene an, wie dem psychopathologischen Befund beispielsweise, um eben auch die Erkrankungen dann gut charakterisieren zu können, um auch möglicherweise neue Red Flag-Symptome charakterisieren zu können. Wir streben an, eben auch sozusagen die klinischen Symptome uns anzugucken, neue Hirnantikörperbefunde zu untersuchen, neue Red Flag-Symptome zu bekommen. Und ja, so ein Netzwerk lebt ja im Endeffekt davon, auch unterschiedliche Expertisen dann zusammenzubringen, wie das neurologische Netzwerk das sehr geschafft hat. Also dass wir dann sozusagen auch dann MRT-Experten haben in dem General Psych Netzwerk, Laborexperten und dann eben sozusagen uns als Vorbild sozusagen das neurologische Netzwerk nehmen und dann einfach auch sozusagen von unseren Seiten her die Fälle uns dann genauer anschauen. Das wäre, glaube ich, so übergeordnet die Frage.
Was mache ich denn, wenn ich jetzt irgendwie Interesse habe? Ich habe das jetzt gehört, möchte auch mitmachen, dann schreibe ich dir eine E-Mail, oder?
Ja, das wäre perfekt, ja. Also haben wir auch eine Generate Psych E-Mail-Adresse. Ich glaube, wenn man an Isa eine E-Mail schreibt, dann wird sie es auch weiterleiten oder an dich. Und sonst gerne auch an mich persönlich eine E-Mail schreiben, dass wir dann praktisch dazu etabliert haben, dass wir dann immer Zeit in eine Videokonferenz machen, ich mache so einen 30-Minuten Vortrag und stelle nochmal die Hintergründe des Netzwerks dar, auch den konkreten Ablauf im Endeffekt. Dann gibt es bei Interesse einige Vereinsformalitäten, sage ich mal. Es braucht einen Antrag für ein Zentrum, es braucht eine Person, die Vereinsmitglied ist, es braucht eine Datenschutzerklärung. Und dann würden wir eben alle Unterlagen zur Verfügung stellen, dass eben auch eine Ethikvotum beantragt werden kann in den entsprechenden Zentren. Das Register ist ja insgesamt bekannt in den meisten Kliniken durch das neurologische Register. Und wir haben aber auch für die General Psych Subdatenbank hier in Freiburg ein Votum eingeholt, auch ein Datenschutzstatement, sodass wir eben all diese Formulare dann zur Verfügung stellen würden, Studienprotokoll, die Aufklärungsformulare, sodass eben auch in anderen Kliniken dann Ethikvotum eingeholt werden kann. Dann würden wir noch einen AV-Vertrag abschließen mit den Kliniken, da wir eben aus Freiburg die Datenbank monitorieren, sodass eben auch datenschutzrechtlich hier alles korrekt läuft und dann kann ein Zugang angelegt werden und dann können Patienten, die schriftlich einwilligen, dann eben auch eingegeben werden. Die Aufklärung erfolgt dann vor Ort, das ist vielleicht wichtig nochmal zu betonen. In die Datenbank gehen natürlich keine personenbezogenen Daten ein, sondern die bleiben bei den Zentren vor Ort und in der Datenbank sind die lediglich über ein Pseudonym dann zu erkennen und dann planen wir eben die Projekte so durchzuführen, wie das ja generell im Generate etabliert ist, dass man eben über eine Rundmail über Projekte informiert und interessierte Zentren dann entweder teilnehmen können oder auch nicht teilnehmen können an Projekten, sodass man immer auch die Hoheit über die eigenen Daten behält und eben selber entscheiden kann, an welchen Projekten man sich beteiligen möchte.
Aber auch selbst Projekte einreichen kann.
Ganz wichtiger Punkt, ja. Also das Netzwerk lebt natürlich davon, dass Projekte mit eingebracht werden. Und das wäre natürlich ein ganz großer Wunsch, dass wir dann im weiteren Verlauf eben auch sozusagen möglichst viele Kolleginnen und Kollegen gewinnen können, die Projekte vorschlagen und durchführen wollen im Rahmen des Netzwerks mit all ihrer Expertise, die sie mit einbringen können. Geplant wäre sozusagen das Kollektiv mal generell zu beschreiben, aber natürlich dann zu nutzen und eben auch gemeinsam Projekte durchzuführen. Also ganz, ganz wichtige Ergänzung. Vielen Dank.
Eine exzellente Chance auch für junge Kollegen, Kolleginnen, die sagen, ich will gerne ein Forschungsprojekt machen, aber alleine kriege ich das hier an der Klinik monozentrisch nicht hin, das als Plattform zu nutzen, um eben dann auch mit solchen Datenbasis, Datenauswertungen, Analysen, Rekrutierungen zu machen.
Natürlich, das sind seltene Fälle. Ne? Also das ist jetzt ja auch nicht so, dass in Freiburg alle Patienten Immuntherapie bekommen, sondern der Großteil der Patienten wird in der Psychiatrie hier psychotherapeutisch und mit Psychopharmakotherapie behandelt. Es gibt aber diese kleine Subgruppe und um da sozusagen mehr Evidenz zu schaffen, dann müssen wir, glaube ich, uns zusammentun einfach und die Fälle gemeinsam sammeln. Das ist, glaube ich, was man sehr schnell feststellt, wenn man sich in ein Thema bewegt.
Super, das war das perfekte Schlusswort. Es ist eine Teamaufgabe, das ist richtig. Und es macht aber auch wahnsinnig Spaß in so einem großen Team und auch vernetzt, ja, mit vielen gleichgesinnten Menschen in der Republik an solchen Projekten zu arbeiten, auf Basis einer solchen Plattform, wie sie Generate und natürlich auch Generate sich eben darstellt. Ganz, ganz herzlichen Dank von meiner Seite, Dominik. Ich glaube, es war ein total toller, umfassender Rundumschlag. Wir hätten viele andere Themen noch. Mir sind viele Sachen eingefallen, während wir geredet haben. Ich würde unglaublich gerne auch nochmal irgendwann über dieses, warum machen eigentlich diese Erkrankungen solche psychiatrischen überlappenden Symptome? Ja? Du hast so ein bisschen das Glutamaterge-Problem angesprochen, Glutamaterge-Hypothesen, andere Sachen. Ich glaube, vielleicht laden wir dich einfach nochmal ein und machen nochmal so einen mechanistischen. Wie kommt eigentlich die Überlappung zustande zwischen psychiatrischen Symptomen und Autoimmunenzephalitiden? Und auch andere Ideen hätte ich noch. Aber ich danke dir herzlich, auch Iva, von dir auch, ne?
Und ja, von mir auch. Ich freue mich auf Autoimmune Psychosen Teil 2.
Genau, machen wir so.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und vielleicht um eine kurze Antwort zu geben. Also wir behandeln ja das gleiche Gehirn der Patienten. Das ist ja schwierig, sich klar zu machen. Und über die Details würde ich mich sehr freuen, weiter auszutauschen. Also vielen, vielen Dank für den spannenden Austausch und einfach auch für die tolle Zusammenarbeit insgesamt. Also bei all den Generate-Treffen ist immer eine wahnsinnig positive Atmosphäre, die von euch beiden vorgelebt wird, die sich aber durchzieht bei dem gesamten Vorstand. Und ich glaube, das ist, was es ja ausmacht, dass es Spaß macht, sozusagen an den Themen zu arbeiten. Und da muss es auch menschlich irgendwie passen. Und das ist, glaube ich, zum Generate wahnsinnig toll ausgeprägt.
Das ist nett. Das Lob nehmen wir gerne an. Ne?
Vielen Dank. Das freut mich.
Also, vielen Dank, Dominik. Bis bald. Mach's gut. Tschüss.
Danke euch.
Danke. Tschüss. Ja, da freue ich mich wirklich auf den zweiten Teil. Also, spannendes Forschungsfeld, finde ich. Angenehmer Gast. Und wir haben ganz viel Neues erfahren, würde ich sagen.
Ja, total. Also, muss ich auch sagen. Und es ist einfach unglaublich wichtig, dass jemand sagt, das interessiert mich, ich treibe das voran und über viele Jahre dann auch die Persistenz hat und das Interesse und auch die Zähigkeit, ja, um sowas voranzutreiben. Und das macht Dominik seit vielen Jahren. Und da muss ich einfach sagen, gebührt ihm echt eine Medaille für, dass er bereit ist, diese Arbeit, das ist ja auch viel Aufbauarbeit, erstmal sowas auf den Weg zu setzen. Also, und das Ganze mit einer wirklich nahbaren und extrem freundlichen Art, egal in welchem Zusammenhang. Also, angenehmer Gesprächspartner, toller Kollege. Und wir machen Psych 2.0, vielleicht ein bisschen mechanistischer, ne? Weil ich hätte wirklich Lust, nochmal über so mechanistische Dinge zu reden, weil ich denke, da gibt es Leute da draußen, die sich das auch fragen, warum kann eigentlich so eine Enzephalitis so daherkommen wie eine schizophrene Psychose, zumindest am Anfang, ja, bevor dann andere Symptome auftauchen.
Das machen wir total gerne, freue ich mich drauf.
Sehr schön. Und damit bedanken wir uns bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Vielen Dank fürs Interesse und fürs Einschalten und bis nächste Woche.